Das ist Al Dente Entertainment.
You have 20 seconds to introduce yourself.
Und ich denke mir, hä? Also jetzt 20 Sekunden, soll ich mein Casting machen oder so? Wie soll das gehen? Und habe ich gesagt, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German. 5 seconds, keep the rest.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Götz Otto, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Im ersten Teil von Lebenslauf unzensiert erzählte uns Götz Otto über seine Kindheit und Jugend in Offenbach als Ruderer und Sohn einer Bäckerfamilie und wie er mehr oder weniger zufällig zur Schauspielerei kam.
War so ein bisschen wie nach Graz. Genau, da hinzukommen, sagen, jetzt gehst du da hin, hast doch gerade so eine Niederlage erlebt. Bleib ganz entspannt.
Und wie war das Casting? Ja, was war die Aufgabe?
Total schräg. Erzähl mal. Also erstmal bin ich da, damals habe ich gedacht, es sei erste Klasse. Ich weiß gar nicht, ob das damals erste Klasse, also es war mindestens Business-Klasse. Zum Casting mit einer Business-Klasse eingeflogen werden. Aus heutiger Sicht. Dann bin ich zum Flughafen, bin da rausgegangen, da war so ein Typ, der mich abgeholt hat mit Uniform, der war livriert. Ein livrierter Fahrer mit seiner englischen Limousine, der hinten aufmacht und
Er hat so ein Schild, Mr. Otto.
Wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier?
Ja, okay.
Also,
ach, ist das lustig.
Und dann,
das ist totale Klischee.
Totale Klischee.
Okay.
Dann fährst du zum Piccadilly Circus, da ist Eon Productions. Dann gibt's da mehrere Ebenen. Also zuerst kommst du in die untere Ebene, da wird dir so ein Tee angeboten, als zumindest war es das damals so, wurde ein Tee angeboten, musst du ja noch warten. Und dann, dann bist du ein paar Schritte nach oben gegangen, da war so ein anderer Tisch, da wurde dir dann Whisky angeboten. Wollen Sie wissen, nein, ich muss ja ein Casting machen, nein, auf gar keinen Fall.
Wahrscheinlich ein Test.
Ja, wahrscheinlich ein Test. Dann kam ich zur Casting-Agentin nochmal, mit der habe ich kurz gequatscht und die hat mich so Roger Spottiswood, dem Regisseur, gebracht. Der fragt mich so, und was hast du bis jetzt so gedreht? Und ich sage, ich habe eine ganz kleine Rolle bei Schindlers Liste gehabt, aber ansonsten habe ich eigentlich Theater gespielt.
Ja? Für eine Rolle hattest du bei Schindlers Liste?
Das erzähle ich dir gleich, diese Schindlers-Geschichte ist auch lustig.
Okay.
Aber ansonsten habe ich Theater gespielt. Ja, aber was hast du denn sonst so gedreht? Gar nichts, ich habe Theater gespielt. Also diese Konversation mit Roger Spottiswood war sehr redundant, weil der immer was aus mir rausholen wollte, was ich ihm nicht geben konnte.
Und du warst einfach ehrlich.
Naja, was soll ich denn sonst erzählen? Und dann, ja, und
du
dann
kannst ja irgendwie eine blumige Geschichte überlegen. Dachte
ich schon, oh Gott, das wird nichts, wenn ich irgendwie nichts vorzuweisen habe, dann will er mich nicht haben. Okay. Und dann bin ich weiter geleitet worden von der Debbie McWilliams zu der Barbara Broccoli, der Produzentin,
der
Tochter von Cubby. Mhm. Und Barbara ist unwesentlich älter als ich. Die hat lange schwarze Haare und saß hinter einem Tisch und hatte Lacklederstiefel bis zu den Knien. Und dachte mir, what the fuck, die ist jetzt die Produzentin von Bond? Wollt ihr mich verarschen? Und dann war die am Telefon.
Unreal.
Und dann guckte mir so an und sagte, hold on a second. I have a very good looking German guy here. I'll be back to you. Und also ich dachte, oh, very good looking German guy. Die hat gerade in dem Telefonmann über mich gesprochen.
Und du hattest noch gar nichts gesagt.
Ich hatte noch gar nichts gesagt. Aber ich hatte so ähnliche Haare wie jetzt. Ich hatte nämlich ich hatte was anderes gedreht. Einen deutschen Film oder eine deutsche Geschichte für ProSieben. Da habe ich einen Soldaten gespielt und dementsprechend ganz, 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 ganz kurze Haare.
Okay.
So, also dann guckt die mich an, hält die Muschel zu und sagt, okay, you have 20 seconds to introduce yourself. Und ich denke mir, hä? Also jetzt 20 Sekunden, soll ich mein Casting machen oder so? Wie soll das gehen? Und habe ich gesagt, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Dann hat sie mich angegrinst und ich habe sie angegrinst und dann hat sie weiter telefoniert und das war mein erstes Casting.
Und du hattest die Rolle?
Ich bin dann nochmal dahin gefahren worden und hatte dann ein Casting zusammen mit Alan Rickman. Auch Gott hab ihn selig, toller ja. Kollege.
Und auch ein und toller Bösewicht.
Und Alan Rickman hat leider die Rolle nicht bekommen, sondern Elliot Carver wurde dann von Jonathan Pryce gespielt. Und ja, aber so habe ich auch nochmal Alan Rickman kennengelernt, war auch schräg. Und jetzt die Geschichte, pass auf, während ich zu Schindlers Liste.
Ich will erst noch den Moment der Zusage nochmal erleben.
Der Moment der Zusage, das war auch am Telefon, habe ich aber auch tatsächlich nicht so wirklich geglaubt. Das ging so die ersten drei Tage. Also wir haben die ersten drei Tage, Drehtage in einem, nachts in einem Einkaufszentrum in London gedreht. Und ich hatte meinen ersten Drehtag, bin um 6 Uhr abgeholt worden, in Kostüm und Maske gegangen, also 6 Uhr abends, und bin am 6 Uhr morgens wieder zurück nach Hause gefahren und habe nicht gedreht. Am zweiten Tag bin ich um 6 Uhr abends dahin und um 6 Uhr habe nicht gedreht. Erst am dritten Tag, wo es nur bis um 12 Uhr ging, da fiel meine erste Klappe. Und da wusste ich, okay, ich bin im Film. Davor habe ich gedacht, das kann alles noch passieren, Alter. Du hast hier zwar einen Vertrag unterschrieben und so weiter, aber...
Aber du kannst ja auch rausgeschnitten werden.
Du kannst rausgeschnitten werden und so, ja, aber die erste Klappe war's.
Und war die Nervosität groß, als es dann losging? Oder warst du schon so abgeleiert nach zwei Tagen, wo du umsonst da warst?
Ja, ja, ich habe ja jetzt auch textmäßig ist es überschaubar beim Mr. Stamper. aber bei so einer Produktion, da sitzt du eh die ganze Zeit mit offenem Mund und guckst durch die Gegend und sagst dir, ah, oh, Wahnsinn, was da jetzt wieder abgeht und was da passiert. Und Terry Hatcher, die stellte sich im Nachhinein raus, zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, dann spielte aber ein Love Interest von Bond, die sich lange nicht gesehen haben und sie sollte ihm eine reinhauen. Hat sie dann auch gemacht im Film, sieht man erste wieder Begegnung, die hauen sich eine rein. Oder sie haut ihm eine rein und sagt, wo warst du so lange oder irgendwie sowas. In der Probe hat Terry Hatcher Pierce Brosnan jedes Mal eine geschallert. Und Pierce hat nichts gesagt. Das war total faszinierend zu gucken, wie er das runterschluckt, wie er das nimmt und sagt, es war wirklich nicht nötig, dass sie ihm in der Probe in der, irgendwie, das deutet man an. Also sie hat ihm jedes Mal eine runtergehauen. Und das war mein erster Drehtag. Also ich meine, solche Sachen lebst du dann die ganze Zeit nicht. Das ist schon spannend, hier sein zu dürfen.
Großartige Erfahrung in jedem Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Die total. Einen dann wahrscheinlich auch prägt. Jetzt möchte ich trotzdem kurz einen Rewind zur Schindlers Liste.
Ja.
Da möchte ich natürlich gerne wissen, wo du warst.
Da war ich noch auf der Schauspielschule und bin nach Hause gekommen. Handys gab es damals ja eben noch nicht, aber Anrufbeantworter. Und mein Mitbewohner, der hat mir aufs... Der hat den Anrufbeantworter abgehört und hat mir auf dem Tisch geschrieben, ich sollte Herrn Fleischhacker in Wien anrufen. Herrn Fleischhacker in Wien anrufen? Ich kenne keinen Herrn Fleischhacker in Wien. Ich dachte so, weil ich in meiner Grazer Zeit auch häufiger mal in Wien war, vielleicht habe ich da irgendjemanden kennengelernt oder sowas. Ja, also und habe dann zwei, drei Tage später diesen Herrn Fleischhacker in Wien angerufen. Und dann sagt der Herr Fleischhacker, woher haben Sie die Nummer? Sag ich, naja, weil sie mich angerufen haben. Ich habe sie nicht angerufen. Doch, sie haben mich angerufen, das ist jetzt ja nicht ihre Nummer. Ich habe sie nicht angerufen. Doch, natürlich haben sie mich... Ah, verdammt nochmal, was geht's denn? Sagt er, Steven Spielberg. Ich sag, was? Steven Spielberg. Ich besetze Schindlers Liste, Regie Steven Spielberg. So, fuck. Naja, also, und die Rolle, für die er ursprünglich angerufen hatte, war schon weg. Es stellte sich... Er wusste nicht, woher er diese Nummer hatte. Wir haben das nie geklärt, woher er diese Nummer aber er hat bei mir angerufen. Und dann habe ich zwei Wochen später nochmal eben auch nochmal eine kleinere Rolle bekommen, die eigentlich auch eine gehobenere Statisterie war. Und da war ich nochmal zwei Wochen mit Steven Spielberg in Krakau und habe Schindlers Liste gedreht.
Welche Szene war das, wo man dich sehen kann?
Gibt ein paar. Also es gibt zum Beispiel die Szene, da wird ein Huhn gestohlen im Lager. Und dann werden die 10 Verdächtigen irgendwie in eine Reihe aufgestellt. Amon Goeth, Ralph Fiennes hat ein Gewehr in der Hand und sagt, pass mal auf Leute, ein Huhn ist gestohlen worden. Wenn ihr mir nicht sagt, wer das Huhn gestohlen hat, schieße ich einen nach dem anderen über den Haufen, bis ihr mir sagt, wer das Huhn gestohlen hat. Das war die Szene. Parallel dazu gibt es einen Soldaten, der die ganze Zeit Druck aufmacht. Tell your commandant who stole the chicken und so weiter. Erzählt so. Also ich musste die ganze Zeit hinter Ralph Fiennes herlaufen und die Leute irgendwie anschreien, anbrüllen. Und dann schießt er den ersten Delinquenten über den Haufen. Und dann sollte ich hingehen und diesem Delinquenten unten auf dem Dingbums einen Fangschuss geben, nochmal draufschießen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe verweigert. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Waffe in der Hand gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte keine Ahnung, wie das alles nur gehen soll und auch noch eine Uniform mit Nazi drauf und so, ey, schräg. Also ich total aufgeregt gewesen bei meinem ersten Drehtag. Wusste auch nicht, wer ist denn überhaupt Steven Spielberg? Heute kannst du ins Internet gehen und kannst gucken, wie der aussieht. Damals ging das nicht. Wie sieht Steven Spielberg aus 1992? Auf jeden Fall war ich sehr aufgeregt und das hat er gespürt. Und anstatt zu sagen, okay, nimmt die Verkabelung wieder raus, weil ich musste eben, ich war ja komplett verkabelt, Waffe, muss ja die Knarre irgendwie, der Impuls unten in den Dummy rein, hat er dann gesagt, pass auf, mach dir überhaupt gar keine Sorgen, ich sehe dich überhaupt nicht, ich bin auf deiner Hand. Die Kamera sieht nur deine Hand und wenn du da schießt, entspann dich. Aber ich möchte, dass da unten ist so eine Explosion und in dem Dummy, wenn du da schießt, ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Tu dir die Hand vor die Augen, weil da spritzt das hoch. So, ich mach das, bin total entspannt, guck mir später die Muster an. Wir durften damals Muster gucken. Denk mir, wie saucool sieht der Otto denn da aus mit dieser Hand vorm Gesicht und Peng, das sah so professionell aus. Und der hat mich einfach beschissen. Aber so gut beschissen, dass ich sehr entspannt diese Szene da machen konnte. Und es gibt noch ein paar andere Szenen, wo man mich auch noch sieht irgendwie. Aber das war wirklich sehr, sehr eindrücklich, wie er den total aufgeregten Götz Otto mit zwei Sätzen ganz cool einfach mal beruhigt hat.
Einfach mal kurz irgendwo hin manipuliert hat.
Ganz kurz. Aus heutiger Sicht sage ich schwierig, aber in dem Moment war diese Manipulation für die Situation natürlich genau richtig.
Und sag mal, dieser Bond-Character, dieses Bond-Erlebnis war für dich ein Game-Changer. Was hat es denn verändert?
Ach, erstens mal, wir haben 3 Monate gedreht, was ja auch total absurd ist, 3 Monate lang eine Produktion zu machen. In dieser Zeit sind so wahnsinnig Sachen, so viele Sachen passiert. Unter anderem, Dodie Alfayette war ein guter Freund von Barbara Broccoli. Und Dodie habe ich auch kennengelernt, der war auch Filmproduzent. Unter anderem saß ich irgendwann mal mit Dodie Alfayette, Barbara Broccoli, Michelle Yeoh und ich zu viert im Kino und haben uns die Produktion von Dodie angeguckt, G.I. Jane, den hat er mitproduziert.
Mit Demi Moore, glaube ich, war das
mit noch. Demi Moore, genau. Mhm. Und da saß er und dann hat er mir eine Zigarre gegeben. Dann saß ich mit einer Zigarre im Kino. Weißt du, so, Und was haben wir noch? Irgendwas? Also es war alles total schräg, ja. Und auch so
so klischeehaft.
Auch so klischee. Und wenn du jetzt irgendwie, du bist eine Bond-Produktion und drehst in London, ey, da gehen dir alle Türen auf. Es ist wirklich, London ist sehr, sehr hierarchisch aufgebaut, also auch die Clubs und so weiter und so fort. Aber wenn du Bond drehst, boah, geht alles auf. Und dann am Anfang war ich, haben sie mir so eine Suite im Landmark, wirklich sacksauteures Hotel, toll, großartig, aber auch total übertrieben, macht ihn ja nicht zu einem besseren Schauspieler. Irgendwann habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen Privatsphäre nach 3 Monaten. Mietet mir doch eine Wohnung, das ist doch für euch billiger. Dann haben die mir die Penthouse-Wohnung von Jacqueline Bisset gemietet. Mit einer 120 Quadratmeter großen Dachterrasse, wo wir dann jeden Abend, also nicht jeden Abend, aber wo wir sehr häufig alle zusammen Party gemacht haben, was echt total lustig war. Und dann war ich mit Piers irgendwie am Abend unterwegs, im Atlantic gibt's auch nicht mehr, und sind eingestiegen, muss am Samstagabend gewesen sein, genau, und da kommt als Nachricht, am Montag hätte Diana mit den Kindern zur Produktion kommen sollen, uns besuchen sollen, und am Samstag ist sie gestorben.
In Paris.
Und dann London während der Beerdigung. Das war der Hammer, dass du das Gefühl gehabt, da ist eine Atombombe gefallen. Es war nämlich totenstill. Kein Auto ist gefahren. Ich habe direkt, also diese Wohnung von Jacqueline Bisset, ist direkt am Michelin Building. also mitten in Kensington, und da hast du rausgeguckt und hast niemanden gesehen. Ist vielleicht mal ein Taxi irgendwo langgefahren. War echt schräg. Also, und dann, ja.
Hat sich das ausgewirkt auf das Set, also dieses Ereignis?
Natürlich, hat das gespürt? Wie gesagt, also Dodie war ein sehr, sehr guter Freund von Barbara. Und dann habe ich Barbara einen Brief geschrieben, weil mir das natürlich damals mit meiner Freundin, naja, ist eine andere Situation, aber Verlust, menschlicher Verlust, der so aus dem Nichts kommt, da habe ich ja einfach nur aufgeschrieben, was das für mich bedeutet hat und wie ich damit umgegangen bin. Und diese Situation und dieser Brief hat auch mein Verhältnis zu Barbara, glaube ich, auch länger, also es gibt sie, diese Bond-Family. Ich habe immer noch Kontakt zu den ganzen Leuten.
Hey, also sehr, sehr prägend. Und als dann alles abgeschlossen war und du sozusagen plötzlich auch diese Präsenz hattest, was ist da passiert? Also ist es dann so, dass plötzlich die Dinge, die Türen öffnen sich oder die Bekanntheit wird natürlich größer, es muss ja irgendeinen Effekt haben. Das heißt, ich nehme einfach mal an, dass die Aufmerksamkeit auch des Boulevards logischerweise auf dich sich erstmal ergossen hat. Aber was waren so die großen Veränderungen, die du dann gespürt hast und gesehen hast und gefühlt hast?
Ich habe insgesamt 4 Kinder, 2 Kinder von einer ersten Partnerin und von meiner Frau nochmal jetzt 2 Kinder. Und mit der ersten Partnerin war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so fast ein bisschen getrennt. Also wir hatten,
hattest du praktisch 2 schwierig. Kinder damals schon.
Genau, wobei das eine erst 98 gekommen ist. Und so eine Situation einer Trennung wird nicht leichter, wenn Öffentlichkeit draufschaut. Und das auch thematisiert und so. Also das war nicht so leicht und so lustig.
Gab es halt so bunte Headlines?
Ja, und keine Ahnung, mit dem Erfolg kam die Untreue. Und darum ging es, so ein Schwachsinn einfach. Totaler Quatsch, darum ging es auch nicht. Auf jeden Fall, das war mal extremst anders sozusagen, der Umgang mit Öffentlichkeit. Dann habe ich natürlich absolut gedacht, ey, Bond, große Rolle, Alter, das geht jetzt weiter. Du bist jetzt hier, so, hab natürlich noch eine Agentur in Hollywood mir besorgt, eine Agentur in London und war dann häufiger dann auch in den USA, hab dann meine ganzen Castingtouren gemacht und so weiter. Aber so richtig losmarschiert ist, dass das nächste Monsterprojekt gekommen ist, war es leider nicht. Hab danach einen Film mit Fernando Trueba gemacht, toller Regisseur, wirklich großartig, immer noch befreundet. 3 Filme mittlerweile mit dem machen können, aber das ist ein spanischer Film. Auch wenn er mit Penelope Cruz ist, den sieht bei uns keiner. Oder mit Christoph Lambert, Beowulf und solche Sachen. Das sind keine...
Ein bisschen B-Movie.
Mhm. Aber...
Sag mal, ist eigentlich Christoph Lambert oder Christopher Lambert?
Christoph Lambert.
Und du warst bei einigen Castings logischerweise dabei, gab es da so Rollen, wo du echt gesagt hast, scheiße, da wäre ich jetzt so gerne dabei gewesen. Welche waren das zum Beispiel?
Oh, Da Vinci Code, da war ich 2-mal für Silas, für den Mönch da am Ende. Der hat natürlich blonde Haare.
Ist halt gebleicht worden.
Ist ein Albino, würde er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es politisch korrekt ist, aber genau, da war ich zweimal beim Regisseur auch hin und her. Es hat aber leider nicht geklappt. Viele andere tolle Projekte. Ich habe schon, ich würde mal sagen, um die Jahrtausendwende schon E-Castings gemacht. Mittlerweile ist es gang und gäbe und Use ist der neue. Aber dadurch, dass die wollten mich nicht jedes Mal einfliegen nach irgendwo hin zum Casting und dann ging das so langsam auch mit digitalen Kameras und dann musste man das aber noch mit FedEx verschicken und war wirklich sehr, sehr aufwendig. Ja, aber eine Karriere als Schauspieler hast du dann gemacht, wenn du dein Leben lang davon leben kannst und die deinen davon auch noch finanzieren kannst. Dann hast du Karriere gemacht. Weil du kannst, es gibt so viele KollegInnen, die irgendwie mal da ein wahnsinnig geiles Projekt haben und da rausschießen und dann danach irgendwie nicht mehr da sind oder mit was anderem mehr Geld verdienen müssen. Karriere in meinem Beruf hast du gemacht, wenn du das weißt du erst, wenn es vorbei ist sozusagen.
Wann hast du diesen Punkt erreicht, wo du genau das sagen konntest?
Ah, das war mir schon relativ früh klar einfach. Und
also, dass diesen erfüllenden Punkt, dass dir bewusst geworden ist, jetzt lebe ich mein Leben und ich kann auch die meinen ernähren davon.
Ach so. Es hat ganz lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich bin Schauspieler. Ich fand, das klang irgendwie total absurd. Das ist doch keine Berufsbezeichnung. Ist es auch nicht übrigens. Jeder kann sagen, ich bin Schauspieler. Es ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber es hörte sich so ein bisschen so an wie, naja, ich weiß auch nicht, was ich machen will. Ich glaube, ich bin Schauspieler. Aber ich würde mal sagen, nach meinem zweiten, dritten Engagement war mir klar, nee, ich bin Schauspieler.
Schon.
Ja. Aber es hat ein bisschen gedauert. War mir am Anfang nicht so klar, dass das so.
Wie ging es denn trotz allem weiter? Also du hast denn praktisch erstmal eine Menge Vorsprechen gehabt, auch internationale Art, und hast auch ein paar internationale Projekte realisieren dürfen. Was waren denn die Projekte, die danach kamen, die dich besonders nachhaltig beeindruckt haben oder gesagt, die dich geprägt haben, auch in deiner Entwicklung als Schauspieler?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, was ich glaube, Fernandos Arbeiten, die sind ganz toll und sehr spezifisch. Mit denen durfte ich drei wunderbare Projekte machen. Tolle Kolleginnen und mit Penelope. Dann habe ich noch gedreht mit Claudia Cardinale und Jean Rochefort.
Nein, auch Gott hab sie selig.
Gott hab sie selig, ja, alle beide. Aida Volch. Also das waren ganz tolle Sachen, weil Fernando ein lieber Freund von mir ist und das auch. Ich finde, Filmemachen hat so viel mit Menschsein zu tun. Deswegen lass uns bitte nicht über KI reden, weil grauenvoll. Und Fernando ist ein Mensch und mit dem zusammen Filme zu machen, ist wunderbar. Egal.
Das ist ein großer Satz, aber was meinst du damit? Also warum ist das für dich so wichtig?
Weil Film ist auch, man sagt Filmindustrie. Warum sagt man das? Ich meine, in Deutschland haben wir gar keine Filmindustrie. Wir sind vielleicht Manufaktur oder sowas, Industrie. Aber es geht darum, Geld zu verdienen. Und die aktuellen Entwicklungen, also auch mit KI, es zielt immer darauf, möglichst effizient zu sein, möglichst viel Output zu haben aus einem Projekt, möglichst viel Kapital aus etwas zu schlagen. Und zwar wirklich wirtschaftlich. Und Fernandos Ansatz ist aber, ich möchte eine Geschichte erzählen. Und ich möchte eine Geschichte über Menschen erzählen und ich möchte eine Geschichte mit Menschen erzählen. Und das ist mir wichtig. Ob das am Ende erfolgreich ist oder wie viel Tausende oder Zuschauer das hat, ist mir nicht wichtig. Und das spürst du. Du spürst, ob jemand ein Projekt macht, weil er diese Geschichte erzählen möchte, oder weil er ein Projekt macht, weil er möchte, dass das Projekt erfolgreich wird.
Findest du nicht, dass das eine das andere nicht ausschließt?
Das schließt sich, nein, überhaupt nicht. Es schließt sich nicht aus und du kannst auch mit dem ersten Ansatz einen erfolgreichen Film machen, um Gottes Willen. Das wäre ja schrecklich, wenn es nicht so wäre. Aber es gibt trotzdem
Filme. Also auch eine volle Kapelle lieber. Also du,
ja, natürlich. Oder? Aber absolut. Der Schauspieler unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist keiner. Du brauchst ein Publikum und auch einen Film. Also braucht sonst kannst du auch keinen zweiten mehr machen, wenn der sich nicht recoupt. Aber trotzdem. Also und dadurch eben auch das mittlerweile Filme machen echt wirtschaftlich ein Risiko ist. Findest du die Leute, die einen Film machen wollen, weil sie eine Geschichte erzählen wollen, immer seltener, weil die wirtschaftlichen Notwendigkeiten ganz andere geworden sind.
Total verstanden. Bist du oft als Bösewicht gecastet oder genommen worden?
Total. Ich habe sogar auch mal wirklich echt überlegt, ob ich mir diese scheiß Nazi-Uniform in den Schrank hängen soll. Weil ich bin 2 Meter und ich habe diese Uniform schon so oft angehabt. Und jedes Mal gehe ich zum Schneider und lasse mir eine neue anschneidern, weil es gibt keine in meiner Größe. Und dann kommt die in irgendeinen Fundus und ist weg. Irgendwann habe ich mir, aber ich kann mir doch keine Nazi-Uniform kaufen, um sie in den Schrank zu hängen. Aus Berufsgründen. Das geht nicht.
Ich stelle mir das Ganze vor, du kommst zum Casting ja. Schon im Vornherein.
Ja, ich habe schon alles dabei. So,
ja, eigentlich suchen wir einen Gärtner, aber okay.
Nein.
Wie bereitest du dich vor auf deine Rollen?
Text.
Und Character. Also wirklich verstehen, wer das ist und was die macht, die Person das auch?
Ja, natürlich. Das mit dem Text sage ich deswegen, weil sich aus dem Text ganz viel ergibt. Also da geht es nicht um die Worte, sondern es geht natürlich um Situationen. Also ich lerne ja auch keine Texte, ich lerne Situationen. Und wie sich meine Figur in einer Situation verhält. Das ist das, was man lernt. Und der Text ist sozusagen nur der, das, was man da reinwirft in diese. Aber du entwickelst nur eine Sicherheit, wenn du weißt, was jetzt gleich kommt. Oder beziehungsweise nicht jetzt textlich, sondern wenn du weißt, was kommt, beziehungsweise welche Situation dich erwarten könnte und so. Also ich bin kein super guter Spontan-Improvisateur. Das kann ich nicht besonders gut. Ich brauche schon irgendwas, an dem ich mich festhalten kann.
Ich hatte gerade den Gedanken, den kannst du gerne als Spinnert abtun. Ich musste an die Bäckerei deines Vaters denken. Dein Vater, wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, war ja auch mal ein industrieller Bäcker, wenn er bei Leclerc oder was gearbeitet hat. Aber dann, als er seinen eigenen Betrieb hatte, war er eher die Manufaktur sozusagen. Und deswegen hatte ich gerade diese Parallelen im Kopf zwischen industriellem Filme machen und dem echten machen. Und weil ich ja so elegante Brücken liebe und ich zufälligerweise natürlich davon gelesen habe, dass du mit Sauerteig auch das eigene Brot machst, was hat es damit auf sich? Wie kamst du darauf?
Ja, wie kam ich darauf? Ich bin Bäckerssohn. Also nachdem ich meinen Vater in die Rente geschickt hatte, hat er trotzdem noch weiter gebacken und hat sich einen Backholzofen in den Garten gestellt und hat dann einmal in der Woche gebacken für sich und auch für das Dorf. Und im Prinzip mache ich das genauso. Ich habe auch einen Ofen im Garten, einen Holzofen. Und ich habe heute gebacken tatsächlich. Also ich komme hierher und habe 8 Pfund Roggen und 6 Pfund Dinkelbrot gebacken heute.
Warum machst du das?
Weil es wahnsinnig toll ist. Also
ist es dieses Haptische, das Anpassen?
Also erstens mal, ich finde Fermentation ein wahnsinnig toller Prozess, weil wenn du, also das Tolle bei Sauerteig ist ja, und ich schmecke das und merke es vor allen Dingen, du hast einen Kohlehydratblock, ja, und der gärt, ja, und wird aufgeblasen, entweder über Hefe, es geht ganz schnell, oder mit Sauerteig wird das viel langsamer aufgespalten. Also ich mache eine Kaltgare bei mir, das heißt also mindestens 24 Stunden kommt der Teig in die Kaltgare und hat ganz lange Zeit, diesen Kohlehydratblock irgendwie aufzuspalten, dass wenn das Ganze dann in den Ofen kommt und gebacken wird, viel bekömmlicher ist und dann natürlich auch eine ganz andere Geschmacksqualität hat als das hochgeploppte Hefebrot.
Hast du ein Lieblingsbrot? Also gibt es ein Brot, wo du sagst...
Nee, das verändert sich zum großen Glück. Das wäre sonst langweilig, würde es immer das Gleiche essen. Aktuell bin ich sehr nah beim Dinkel-Roggen-Kombination, wobei mehr Roggen. Walnüsse mag ich auch ganz gerne im Brot, muss aber auch nicht sein. Ich mache da ganz viele Sachen.
Aber das ist, also es klingt ein bisschen so, als ob du da auch für dich eine so eine, ich weiß nicht, so was Kontemplatives erlebst irgendwie.
Also es hat was komplett, weil ich habe vor allen Dingen auch... ich habe so eine 1,5 Meter Durchmesser gedrechselte Holzschale. Die ist 200 Jahre alt. Und in diesem Holztrog mache ich meinen Teig. Das heißt also, ich habe keine Maschine und und das ist was anderes. Ich mache aber auch relativ große Mengen. Ja? Also ich mahle mein Mehl vorher, weil ab dem Moment, wo das Mehl gemahlen wird, fängt es schon an zu oxidieren. Also das heißt, also du hast mehr Nährstoffe bei frisch gemahlenem Mehl da drin. Also ich mahle mein Mehl selber. Das ist das Einzige sozusagen, was einen Motor hat. Und ansonsten habe ich 2 Hände und manche den Teig und schaue in den... Also ich bin da auch sehr so nach Gefühl. Ich habe natürlich meine Rezepte. Aber da sich Teig, der lebt, das heißt also, wenn draußen 25 Grad sind und Luftfeuchtigkeit von 120%, dann verhält sich der Teig ganz anders als jetzt, als im Winter oder heute und so. Und da musst du immer ein bisschen schauen, gucken, reinriechen, wie lang musst du irgendwie, braucht er noch ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser. Das macht mir Spaß. Und da rieche ich mich und schmecke mich und fühle mich in so einen Teig rein und am Ende kommt ein Brot raus, was ich liebe und was meine Familie gern isst und uns all beglückt.
Wäre das etwas, von dem du sagst, es würde vielleicht vielen Menschen mal gut tun, Nahrung und Nahrungserzeugung so direkt zu erleben, weil man dann plötzlich eine höhere Achtsamkeit vielleicht auch gegenüber der Ernährung bekommt?
Total. Also ich, mein Gott, also ich glaube, es, ein Grundkonzept von gesunder Ernährung ist selber kochen. Weil du da auch weißt, was da drin ist und was du da isst. Wenn du jetzt immer ins Restaurant oder irgendwo zu McDonald's oder sonst irgendwo hingehst und dort dein Essen holst, weißt du eigentlich gar nicht, was du isst.
Es ist überhaupt ein Thema bei dir, oder? Das Ernährungsthema, wo du dich ja auch irgendwie noch zusätzlich interessierst.
Oh, und, ja, und ich finde, Ernährung hat viel mit Wellbeing. Also mir geht es einfach besser, wenn ich mich gut ernähre.
Außerdem bist du handwerklich durchaus beschlagen oder kannst vieles selber machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und kamst irgendwann auf die Idee, ein Feuerwehrauto auszubauen oder was war das?
Naja, also du hast recht, ich baue tatsächlich sehr gerne oder werkel sehr gerne. Also den Ofen habe ich mir zum Beispiel auch selber gebaut oder viele andere Sachen. Und hatte schon immer den Traum, ein Auto zu haben, in dem ich auch schlafen kann. Mit dem man irgendwie irgendwo hinfährt. Ich hatte tatsächlich in Berlin mal einen alten Leichenwagen, Heckflossen-Leichenwagen, der war auch sehr cool. Aber
auch so mit getönten Scheiben.
Ja, klar, mit Streifen an der Seite. 180er, der fuhr aber sehr langsam. Dann habe ich mir so eine Feuerwehr, weil ich bin immer schon ein Freund des alten Autos gewesen. Ich habe gerne alte Autos, hatte nie einen Neuwagen oder sonst irgendwas, sondern immer Oldtimer. Und da immer wahnsinnig viel Geld reingesteckt in die alten Karren und so.
Und waren eigentlich eher Projekte?
Es war immer Projekt. Also geil, ich hatte einen wunderschönen Peugeot 504 V6. Mein Gott, was ich da reingesteckt hat am Ende. Aber und dann war mein Traum, ein Auto zu haben, wo du nicht permanent dran arbeiten musst, sondern erstmal was einen guten Zustand hat. Ein Oldtimer mit guten, also wirklich perfekten Zustand. Da musst du entweder wahnsinnig tief in die Tasche greifen oder aber du gehst zur Feuerwehr. Weil ich habe ein LT gekauft, Baujahr 86, der hatte 13.000 Kilometer. Das war im Prinzip ein Neuwagen.
Wie kriegt man ein Feuerwehrauto? Also
das geht entweder über die einschlägigen Portale oder aber über den Zoll. Weil der Zoll verkauft, versteigert entweder sämtliche staatseigenen Fahrzeuge versteigert der Zoll.
Ach, tatsächlich?
Ja. Du kannst mal hingehen auf irgendwie, keine Ahnung, Zollversteigerung,
oder was auch
Polizeiautos, alles Mögliche. Da findest du Schiffe und Bürgersteig-Räumautos und alles Mögliche. Aber auch irgendwelche beschlagnahmten Sachen, Motorräder, ganz
und Drogenkurieren.
Oder aber Feuerwehrautos.
Also hast du über den Zoll ein Feuerwehrauto erworben.
Richtig. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich mache das mit meiner Familie oder mit meinen Kindern zusammen als gemeinsames Projekt. Und danach hat man so ein Festivalauto, wo man irgendwie zu Festivals fahren kann.
Ein Familienprojekt.
Und da habe ich auch gesagt, passt mal auf, also die beiden, die da zu dem Zeitpunkt noch zu Hause waren, der Rest ist ja schon, war schon ausgezogen. Wenn ihr da nicht mitmacht, ja, dann verkaufe ich die Karre wieder und dann, weil ich habe keinen Bock, das alleine zu machen. Schnitt.
Lass mich raten, bisschen so wie in einem Zimmer voller Kakerlaken, wo plötzlich Licht reinkommt.
Ja, genau. Es war toll, aber es hat mir dann aber
auch... Ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, die eine hat Abi geschrieben, der andere hat ADHS. So.
Viele gute Gründe.
Ja, viele gute
Gründe. Testen auch gleich hingehalten.
Ja, genau, aber es hat mir trotzdem sehr großen Spaß gemacht und jetzt habe ich eine Feuerwehr ausgebaut, ein Feuerwehrfahrzeug, mit der ich eben, die ich nicht nur privat nutze, sondern wirklich auch ein Projekt
mir ausgedacht habe. Ist es auch rot, logischerweise?
Natürlich ist es rot.
Darf man das überhaupt oder ist das so deklariert?
Es gibt da ganz viele unterschiedliche Probleme in Anführungsstrichelchen, weil ein Feuerwehrauto hat ein paar Komponenten, die, also wie zum Beispiel, du musst das Horn, tütata, muss ab. Also du darfst, das alles ist, sonst ist das sozusagen Amtsanmaßung. Das Blaulicht muss auf jeden Fall das darf nicht funktionieren und muss im Prinzip auch abgeklebt sein. Ich habe blaue Socken drüber gemacht. Das ist ganz eindeutig, dass es kein Blaulicht ist.
Und dann, Schild, dies ist kein Blaulicht.
Genau, dies ist kein Blaulicht. Und ganz schwierig ist es zum Beispiel mit der Feuerwehrbeschriftung an der Seite. Also wenn du da Feuerwehr hast, ist es eigentlich Amtsanmaßung. Bei mir im Brief steht aber drin, ich habe historisches Fahrzeug, ich habe historische Beschriftung. Das habe ich jetzt so gelöst. Also ich darf es eigentlich haben. Ja, aber das kann auch sein, dass die Polizei dich dann anhält und sagt, ja, es ist so ein bisschen so Graubereich. Und jetzt habe ich jetzt so gemacht, ich habe mir so Magnete geholt, die das gleiche Rot, RAL 3000, das ist das Feuerwehrrot, RAL 3000 haben und dann einfach weiße Buchstaben auf die Magneten drauf gemacht, damit dann habe ich aus Feuerwehr Fernweh gemacht. Das sind eigentlich.
Das hat natürlich auch gleich was Poetisches.
Und das hat natürlich auch was mit meinem Projekt zu tun.
Erzähl mir von deinem Projekt.
Also, da ist mir, ich war auf der Berlinale und habe mir überlegt, das sind diese ganzen Projekte und das, aber ich möchte mal was Selbstbestimmtes, Eigeninitiatives. Ich möchte nicht darauf warten, dass mich jemand anruft und sagt, du, ich habe hier ein Projekt, hast du Lust, das und das zu spielen? Willst du nicht für mich schreiben? Sondern ich will was selber machen.
Du brauchst immer jemanden, der
was von einem will. Und dann dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach mal los und fahre durch, weil ich habe in meiner Arbeit und in meinem Leben so von Europa profitiert. Also meine Eltern leben in Frankreich, mein Vater ist noch Franzose geworden. Dieses Reisen und Arbeiten, diese Möglichkeit überhaupt zu haben, ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwo nach Spanien fährt und dann jetzt plötzlich mit Fernando Trueba dreht, ohne dass jetzt man vorher noch ein Visum und da noch dieses und dann noch Arbeitserlaubnis, ey, sensationell. Und dann habe ich mich ein bisschen sowieso mit der Konstruktion der EU vorher schon auseinandergesetzt, hatte einen Podcast mit Nana Walzer, einer österreichischen Journalistin auf Twitch, der hieß, wie hieß der denn nochmal, Europa jetzt oder so, da haben wir viele Europapolitiker mit reingenommen und da habe ich aber gemerkt, Europa ist für mich nicht die EU. Ich finde, das ist ein politisches Konstrukt. Ich finde ein schlechtes politisches Konstrukt, können wir gerne ins Detail gehen. Also ich bin, wie gesagt, großer Europa-Fan, aber das Konstrukt der Europäischen Union finde ich dysfunktional für das, was es eigentlich ist. Aber ich bin ein großer Europäer. Was macht Europa aus? Wie definiert man Europa? Am ehesten über den gemeinsamen Kulturraum. Das, was wir uns alle verbindet. Und dann habe ich mir überlegt, was uns alle verbindet, der gemeinsame Kulturraum. Was ist denn das überhaupt?
Gute Frage. Also ich will jetzt nicht zu sehr in eine historische Diskussion gehen mit der Gründung der Montanunion und solchen Dingen. Das ist mir schon alles bewusst. Ist ja zunächst mal ein wirtschaftliches Bündnis gewesen, aus dem sich heraus auch eine politische Stabilität ergeben hat in einem Land, in einem Kontinent, der sehr auch immer viele Kriege erlebt hat. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Ich bin ein EU-Freund, ich finde es gut. Ich finde auch die Ergebnisse der EU werden oft viel zu sehr runtergespielt.
Ja,
das, was du gerade beschrieben hast, diese Möglichkeit, dass man irgendwo hinreisen kann, arbeiten kann, dass man überall telefonieren kann mittlerweile ohne große Probleme. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge positive Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, auch
total,
was die EU angeht, die verkauft sich auch schlecht. Europa finde ich viel spannender, deswegen entschuldige, wenn ich dich da unterbreche.
Du musst nicht mit mir argumentieren, weil da müssten wir wirklich sehr konkret werden. Ich bin auch ein großer, riesengroßer Freund des Friedensprojekts, logischerweise. Ich habe eine Tätowierung von den 12 EU-Sternen am Unterarm. Also,
kannst du mal in die Kamera halten?
Yes. Aber sieht man nicht. Guck mal hier. Für mein Projekt im On stechen lassen in Amsterdam. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich wollte eben jetzt nicht die EU als politisches Konstrukt, sondern ich wollte darüber nachdenken, was Europa eigentlich ausmacht und bin losgefahren und habe eben ehemalige KollegInnen oder Bekannte getroffen in unterschiedlichen, also in erste Tour habe ich gemacht als Idee, ich fange in Aachen an, Karl der Große, Pater Europae, Aachener Dom, vermutlich ältestes sakrales Gebäude Deutschlands, wenn nicht sogar Nordeuropas, und habe dort mit dem Karlspreis-Vorsitzenden gesprochen über Kultur und super spannend zum Beispiel mit dem Dombaumeister. Der kann natürlich über Kultur und Entstehung von Kultur auch, also was das ausmacht, also sehr interessant. Und bin dann weitergefahren nach Maastricht, natürlich Maastricht, war dann in so einer Design-Uni, dann habe ich einen Kollegen, ich habe einen Film mit Adrian Brody gemacht, der aber leider nie das Licht der Welt erblicken wird. Nein. Emperor heißt der, aber da, den haben wir in Gent gedreht.
Der ist im Giftschrank gelandet.
Der ist im Giftschrank, ja.
Ach, wie schade ist das?
Es ist echt sehr, sehr schade. Aber genau, und dann bin ich da weitergefahren und habe auch Leute auf der Straße getroffen und habe mit diesen ganzen Menschen über Europa geredet. Habe aber selten jemanden gefunden, der das nicht gut fand, das Prinzip Europa.
Ich muss mir das vorstellen, du bist einfach durch die Gegend gefahren, salopp gesagt, und hast mit Menschen gesprochen.
Genau, teilweise
habe ich... Hast du es aber jetzt nicht aufgenommen oder was hast du damit
gemacht? Doch. Ich habe natürlich mir teilweise vorher Termine gemacht und so. Also wenn ich zum Beispiel in diese Design-Uni reingegangen bin, da habe ich natürlich vorher einen Termin gemacht. Aber ich bin auch einfach da langgelaufen, Maastricht an der Maas entlang und denke mir, das sieht doch aus wie ein Theater. Und ich wollte unbedingt Johann Simons haben als Ansprechpartner, den habe ich aber irgendwie nicht bekommen. Also der ehemalige Intendant von den Kammerspielen hier in München, also ein europäischer Theatermann. Und gehe einfach durch Zufall in dieses Theater und oder denke mir, ist es ein Theater? Und ist ein Typ vor der Tür und der sagt, oh, wer bist du? Sag ich, ja, ist das hier ein Theater? Ja, willst du es sehen? Ein ganz kleines Theater an der Maas. Und da war das der Chefdramaturg von Johann Simons, Paul Slangen. Und mit dem habe ich dann ein langes Interview geführt. Super toll. Und ich habe halt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe 4 GoPros dabei und 2 DJIs. Und mach meinen Ton selber und Kamera und mach alles selber. Und die Idee war, dass ich das erstmal beginne, dieses Projekt, und irgendwie auch mal ein paar Trailer und so schneide und dann zu Sendern gehe. Und dann irgendwie das präsentiere als Projekt und weil ich, es geht um Europa, es geht um Frieden, es geht um Kultur. Eigentlich müsste man doch denken, hey, also gerade jetzt, je größer der Druck von außen ist, desto mehr müsste man. Aber ich habe keinen Sender gefunden dafür und bin jetzt mit dem Format einfach, ich habe es ja gedreht, auf YouTube.
Und so eine Förderung der EU?
Da könnte ich mich mal drum kümmern, aber du hast gefragt, das ist sehr, sehr anstrengend. Also
administrativ wahrscheinlich auch.
Du fährst da rum und du musst dir überlegen, wo geht's? Wen treffe ich? Welche Interviews? Wen will ich überhaupt? Was ist denn in der Stadt da los? Was gibt's denn da noch? Welche Fragen könnte ich dir oder der Person stellen? Du kannst ja nicht die gleichen Fragen geben, die gleiche Fragen stellen. Also du musst da schon genauer überlegen, was ist das Interessante und so weiter. Und parallel dazu musst du überlegen, wo esse ich? Wo gehe ich auf die Tour? Also weißt du, du musst alles organisieren, permanent. Du bist ja alleine. Du hast keine Redaktion oder sonst irgendwas.
Auf YouTube kann man dein Projekt auf jeden Fall sehen.
Ja.
Okay, das schreiben wir natürlich in die Shownotes hinein. Das ist ja selbstredend. Das ist doch völlig klar, dass wir das machen. Geht es weiter? Oder anders gesagt, was ist denn dein Erkenntnisgewinn? Also ich habe gerade ein bisschen schmunzelt, ein bisschen der europäische Kulturraum. Da dachte ich mir, what the heck? Das Spannende an Europa ist ja die Diversität der Kulturen eigentlich. Es gibt ja keinen Platz auf der Welt, wo man eine halbe Stunde fliegt und da ist man in einem völlig anderen Sprachraum, hat einen anderen Back. Das ist eigentlich das ist doch das Wahnsinnige an Europa, oder? Also, dass man in diesem kleinen Raum diese vielen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen überhaupt in einer Dichte hat, das ist einmalig. Das wäre für mich, der Kulturraum ist eigentlich nicht der eine, sondern die vielen. Oder sehe ich das falsch?
Das ist sehr lustig, weil es gibt eine Theorie, die mittlerweile auch durchaus Proof hat, die davon ausgeht, dass deine Sprache auch dein Denken beeinflusst. Also die Art und Weise, wie eine Sprache funktioniert. Und die deutsche Sprache ist ja sehr analytisch und auch sehr zielorientiert. Also wir gehen immer irgendwo hin. Einfach nur gehen ist bei uns, also Wir brauchen in dem Satz eigentlich immer, wohin wir gehen. Wir gehen ist kein Satz, aber wir gehen ins Haus ist ein Satz. Die Franzosen, die Spanier und so, für die ist es was ganz anderes. Also dieses laissez-faire, lass doch mal gucken und es offen lassen, ist in deren System drin. Im deutschen System müssen wir das einkasteln. Was ist das Gemeinsame? Wo ist der gemeinsame Kulturraum? Wie sieht der aus? Wie kann man das registrieren? Es ist natürlich, du hast vollkommen recht, völlig unmöglich. Also ich bin mit diesem Gedanken losgefahren und habe selber relativ schnell kapiert, dass es ein totaler Quatsch ist, den Kulturraum zu definieren, sondern im Prinzip
ein Raum für Kulturen.
Im Prinzip ist das Motto der EU in Vielfalt vereint, beschreibt ja auch den Kulturraum, nämlich die Vielfalt des Kulturraums. Und bin ich eigentlich nur noch unterwegs und versuche, die Vielfalt zu beschreiben, ohne jetzt irgendwie eine Definition da reinzukriegen.
Du kommst natürlich auch jetzt viel rum und bist schon immer viel rumgekommen und hast immer Menschen kennengelernt und auch Kulturräume, aber vor allem Menschen.
Mhm.
Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. It's always the people, it's never the places, sagt man ja auch.
Absolut, ja.
Wie beobachtest du denn, wie sich unser Europa entwickelt hat in den letzten Jahren, auch vor dem Hintergrund dieses massiven Supersturms der Krisen?
Ich finde, dass Europa ein Riesenpotenzial hat, um Tools zu entwickeln, um mit diesem Krisen und Problemen umzugehen. Natürlich sind sie global und natürlich muss man versuchen, die möglichst sozusagen großgemeinschaftlich diese Probleme zu lösen. Ich glaube, das geht nicht im Kleinen. Du kannst nicht als kleine Nation plötzlich anfangen, den Ukraine-Krieg zu lösen und die Klimakrise zu reduzieren. Funktioniert nicht. Du brauchst ein größeres Prinzip. Da sehe ich viel Potenzial in der EU. Aber das Problem, also Hauptproblem ist, wir wissen eigentlich als EU-Bürger gar nicht so wirklich, also wir haben das noch nicht wirklich verinnerlicht, was die Wertegemeinschaft ist, also welche Werte wir da eigentlich haben und was wert ist zu verteidigen. Also was etwas wert ist. Also das kapieren wir, das haben wir noch gar nicht so richtig definiert. Das ist das Erste, finde ich. Das Zweite ist, die Konstruktion ist so komisch, wir sind das größte Parlament der Welt und es ist überhaupt nicht initiativfähig. Also ein Parlament, was keine Initiativmöglichkeit hat, also nur, okay, ich kann ab. Also das sind alles Komponenten, die finde ich für eine funktionierende Demokratie falsch. Vetorecht für alle, für jeden Einzelnen, brauchen wir keine. Also es ist ja Wahnsinn. Wir können sehr, sehr verkrustete Struktur. Aber ich glaube, dass die EU so viel Möglichkeiten und Potenzial für uns Europäer und wenn wir das irgendwie gut hinkriegen, auch für alle anderen bedeuten kann. Deswegen mache ich auch dieses Projekt.
Fühlst du dich eher als Europäer oder als Deutscher?
Ich fühle mich komplett als Europäer. Immer schon. Ich fand es immer schon schwierig, auch wenn man unterwegs war, I'm from Germany. Da war früher, hatte man Heil Hitler irgendwie als Replik zu haben und jetzt I'm from Germany und dann habe ich ein Oktoberfest am Hals. Das ist wirklich absurd.
Hey, the Oktoberfest, you're not wearing Lederhosen today.
Was sind die aktuellen Dinge und Projekte, abgesehen davon, die dich umtreiben, die dich stark beschäftigen und was sind deine Pläne für die kommende Zeit?
Also, ich habe es ein paar Mal schon angedeutet, ich habe großen Respekt, fast schon Angst vor dem, was KI bedeutet und was das mit uns macht. Übrigens, da ist die EU auch ziemlich gut, ehrlich gesagt, im Vergleich zu anderen Nationen oder gerade zu den USA, weil da auch eine versucht wird, zumindest mal eine Rechtssicherheit irgendwie herzustellen. Weil ich habe das Gefühl, und das ist jetzt erstmal nur ein Gefühl, und es wird sich bewahrheiten oder nicht, dass wir uns mit dieser Weiterentwicklung von KI unter Umständen selbst abschaffen, unsere Kreativität selbst abschaffen. Und da habe ich gerade in meiner Branche extremsten Respekt davor, weil ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, Filme machen hat was mit Menschen zu tun und nicht was mit Effizienz. Und KI macht auch Filme sehr, sehr effizient. Irgendwann, wenn das es könnte soweit kommen, dass jeder sich seinen eigenen Film promptet und sagt, was willst du heute sehen? Ich möchte gerne einen Film sehen, der so und so und so, und dann wird der gemacht. Und zwar nur für dich. Halte ich für schrecklich. Deswegen, wenn du mich fragst, was ich mache momentan wahnsinnig gern Theater, weil das eben was mit Menschen zu tun hat. Und mit menschlichen Geschichten und da ist weit und breit kein Computer in der Nähe. Das finde ich total geil. Und ja,
ich glaube, dass das kommen wird noch viel stärker.
Ja, ich bin gespannt.
Ich kann mir das gut vorstellen. Also ja. Wir brauchen jetzt keine Diskussion über KI und so weiter. Da würden wir noch 3 Stunden hier sitzen.
Locker.
Das ist ja völlig klar. Aber dass sich Dinge verändern, das ist gar keine Frage. Bestimmte Prozesse, auch Kreationsprozesse, merkt man ja, bewegen sich auch in eine andere, vielleicht sogar industriellere Richtung wieder, künstlichere Richtung im wahrsten Sinne des Wortes. Anders gesagt, ist zu wenig Sauerteig mehr drin in der einen oder anderen Kreation. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Punkte, die dafür sprechen, wenn man das anders nutzt. Sei alles dahingestellt. Ja. Was ich aber glaube, ist ähnlich wie damals, als sich die Musikwelt so disruptiert hat, also plötzlich durch die Streaming und plötzlich die plötzliche Verfügbarkeit und plötzlich natürlich das WOM und alles, wieder alles schließen musste, dass die Schallplatte plötzlich ein Revival erlebte, bis heute. Dieses Kratzige, dieses Haptische, das ich hinlegen kann, ist natürlich eine Nische, aber bewusst sozusagen so wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite das Konzert eine viel höhere Bedeutung bekommen. Das Live-Erlebnis ist wesentlich intensiver und stärker und auch als Wirtschaftsfaktor wichtiger geworden. Und ich könnte mir gut vorstellen, weil ich das so ähnlich sehe wie du, dass möglicherweise inflationär viel Content produziert wird, zukünftig, der leicht und schnell hergestellt wird, der aber generisch wird und langweilig auf Dauer auch.
Also toi, 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 hoffen wir das.
Authentische noch stärker gesucht wird, das menschliche Erlebnis, und dass dadurch möglicherweise das Theater ein riesen Comeback erlebt. Das Theater war ja nie tot, aber wird künftig vielleicht eine viel größere und stärkere Bedeutung wieder bekommen, dieses, weil es ein zwischenmenschliches Erlebnis ist. Kannst du dir das auch vorstellen?
Du, ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich empfinde es so. Also es ist bei mir selber ja schon so. Also ich empfinde das, also, und natürlich, dass ich mir auch vorstellen kann, dass andere Menschen das auch empfinden. In der Hoffnung, also da gibt es auch viele Disrupturen, weil Kulturförderung natürlich da auch ein Thema spielt, inwieweit ein Theater überleben kann oder nicht. Aber auch das ist ein langes Thema.
Ja, vor allem, wenn du auch Frankreich gut kennst, wo die natürlich die Verhältnisse auch ein bisschen anders ausgesteuert sind. Ich hätte noch so eine Europa-Frage, beziehungsweise eigentlich eher eine deutschen Frage. Findest du, dass die Deutschen zu viel jammern?
Komischerweise habe ich mir das heute Morgen überlegt, aber ich würde das nicht an den Deutschen, diese Frage habe ich gerade, ob wir zu viel jammern. Weil es uns doch, also ich meine, mir fallen so viele Dinge ein, die gut sind. Also gerade im Vergleich zu, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie ist deine persönliche Geschichte? Wie habe ich denn vor 40 Jahren gelebt und wie lebe ich heute? Und da, wenn ich diesen Vergleich mache, sage ich mir, da ist jetzt eigentlich gar nicht so, ist doch gar nicht so schlecht aktuell, oder? Also von meinen Lebensumständen, von dem, was auch auch die Ängste, die ich heute habe, damals hat man auch das Gefühl, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall für den Frieden demonstrieren und Pershing 2 kommt und Waldsterben ist da und es gab auch ganz viele Dinge, die einen dabei beschäftigt haben. Jetzt gibt's auch viele Dinge, die uns beschäftigen. Und es ist sehr negativ. Ist es deutsch? Keine Ahnung. Ich glaube, die Engländer oder die Franzosen machen das genauso aktuell. Ich glaube, es ist was, eine schlechte Nachricht verkauft sich leider besser als eine gute.
Was bräuchten wir vielleicht? Also ich weiß, das ist jetzt drei Wörter für so eine Frage, die man wahrscheinlich gar nicht in einem Tag beantworten kann.
Ich glaube, ich glaube eine Sache, aber das ist nicht mehr umdrehbar, das hat was mit Social Media zu tun und dem damit einhergehenden Sofortismus. Also wir müssen permanent reagieren auf alles, was jetzt da draußen ist. Du kriegst eine neue Information, welche Haltung hast du dazu? Das ist sehr undemokratisch. Demokratie funktioniert über über lang anhaltende Prozesse, die absichtlich so sind, damit man länger über Dinge nachdenken kann und verschiedene Aspekte einer Sache auch gegeneinander abwägen kann. Wenn du permanent raus und was ist deine Meinung, wie findest du jetzt das da, da haben wir überhaupt gar keine Chance mehr von A nach B. Es bleibt auch total hysterisch. Und weil du bist ja dann, du musst die Meinung dann natürlich auch verteidigen und so. Sofatismus ist ganz, ganz, Entschuldigung, ganz, ganz schlecht für Demokratie und demokratische Vorgänge.
Also glaubst du, dass unsere Gesellschaft insgesamt ein bisschen aufgeregter geworden ist?
Ja, glaube ich schon.
Was ist das Gegenmittel, abgesehen vom Sauerteig?
Ja, ich glaube, jeder, diese Sauerteig-Sachen, die Momente, die man für sich, mit sich und mit anderen Menschen teilt und macht, und zwar wirklich ohne diese scheiß Dinger da die ganze Zeit in der Hand zu haben und nachzugucken und was ist hier noch. Ich merk das bei mir selber. Ich benutze eigentlich Social Media als Bedaddelungs, um mich selber abzulenken. Und von Zeit zu Zeit schreibe ich auch mal eine E-Mail. Aber eigentlich, Social Media ist nicht besonders profund. Das ist auch ein bisschen mein Problem mit meinem Format, weil das nämlich auch nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, warum geht das nicht? Warum kommen da nicht mehr Leute drauf? Und dann sagt sie, du musst mehr Werbung davon machen, auf den anderen Social Media Kanälen, auf TikTok und auf Insta und so weiter. Das will ich nicht. Ich will Content machen. Ich will keine Oberfläche. Ich möchte mit dem Format was machen, was profund ist, wo man darüber nachdenkt, wo die Leute sich darüber austauschen und kein Foto vom Mittagessen.
Naja, es kann ja auch ein Zusammenspiel sein zwischen beiden Elementen. Also ich verstehe, dass du da so eine rigorose Haltung hast. Das ist einfach deins. Auf der anderen Seite sich zu öffnen und vielleicht möglicherweise Elemente zu übernehmen und dann die eigene Geschichte besser zu transportieren. Keine Ahnung, ob das hilft.
Ja, ich finde, allein die Beschäftigung damit lenkt einen wahnsinnig ab. Also ich war jetzt im Zuge des Projekts auch mit einem Kollegen von mir, recht bekannter Kollege in Portugal unterwegs. Der musste die ganze Zeit dieses Ding in der Hand haben und sagen, wo er jetzt gerade ist und was er jetzt gerade macht. Und das ist ein Schauspieler, das ist kein... wie heißen die?
Influencer,
sondern Schauspieler. Aber trotzdem, der hat halt relativ, wie viel Follower? Und es wird mittlerweile auch nach dem Scheiß besetzt, wie viel Follower jemand hat. Und was, das finde ich auch, entspricht überhaupt nicht dem, wie ich Schauspielerei sehe. Schauspieler sollte doch möglichst, deswegen, wenn du sagst, du erkennst mich jedes Mal wieder, ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ich möchte doch ein Geheimnis haben. Ich möchte in der Lage sein, das spielen zu können und das spielen
nicht
zu
so.
Können.
Sehe ich überhaupt
und das
nicht.
Spielen und wenn du
nein,
jetzt,
nein, nein,
naja, halt,
ich finde, dass du eine Marke bist.
Nein,
Menschen.
Aber wenn du jetzt sozusagen dein Privatleben permanent veröffentlichst in irgendeinem Instagram oder sonst irgendwas Account, wo du sagst, hier bin ich jetzt da, da bin ich da, wo ist das Geheimnis? Wir sind Schauspieler. Wir sind diejenigen, wo man eine Projektionsfläche hat. So bin ich damit aufgewachsen. Ich mag das nicht alles veröffentlichen.
Verstehe ich sehr, sehr gut. Okay, mein Lieber,
Boah. Du
hast wirklich eine Menge erzählt heute. Und,
ja, ich habe schon ganz Fransen in der Zunge übrigens.
Du liebes bisschen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
sehr
dir,
gerne.
Dass du so viel und so offen auch aus deinem Leben erzählt hast, ganz viele Geheimnisse gelüftet hast. Wir werden das auf Social Media natürlich auch verbreiten ohne Ende. Wir werden dich total betrügen. Ich habe dich jetzt nämlich praktisch manipuliert sozusagen.
Als nächstes, apropos zum Thema Geheimnisse, mache ich in Hamburg ein Theaterstück, das genauso heißt, Geheimnisse, mit Sebastian Betzel zusammen, wir zu zweit.
Mit Sebastian Betzel, dessen Bruder neben mir mal in der Schule gesessen ist, weil ich in Garmisch aufgewachsen bin.
Naja, echt?
Aber der
hört man gar nicht.
Ja, aber bei dir hört man ja auch nicht, dass du der Hessebub bist.
Das stimmt.
Muss man einfach sagen. Es war mir ein großes Fest, dass du hier warst.
Dank.
Ich fand das herrlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und vielleicht hast du dann
sehr
ganz
gern.
Andere Geschichten zu erzählen.
Ja, ich hab
Danke, Götz Otto.
Sehr gern. Bis bald.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Ferdinand Kreuzer und Noah Hugo. Grafik und Animation Laura Heck,
Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Franka Neubauer.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.